Jetzt ein Lied voll Glaubensüberzeugung. Wir vertrauen ihm das Leben an. Er ist unser Fels. Wir sind geborgen in seiner Hand. Aber fühlen wir uns immer so? Wir werden uns heute Morgen mit einem Bibeltext beschäftigen und damit mit einer Person, Johannes der Täufer, wo für den Glauben eingestanden ist, wo den Weg bereitet hat für Jesus, dass Menschen an Jesus glauben können. Und trotzdem, wir treffen ihn jetzt in Lukas 7, 18 bis 23 in einer Situation, wo er so Fragen hat. Und als erster Punkt wollen wir uns diesen Fragen widmen. Als zweiter Punkt dann wie als Einschieb die Frage versuchen zu beantworten. Ist Zweifel Sünde? Und dann als drittes, wie hilft Jesus, dass wir Zweifel überwinden können? Also, Lukas 7, ich lese 18 und 19. Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen. Was da vorher in dem Kapitel und im Evangelium geschrieben worden ist, da ist während der Beerdigung ein toter junger Mensch plötzlich auferstanden, der Jüngling zu nein, da sind Kranke geheilt worden und auch Ausländer und sogar ein Mann von der Besatzungsmacht, von dem alles hat er gehört. Er rief zwei von ihnen zu sich und gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Das ist seine Fragestellung. Bist es du oder ein anderer? Aber eigentlich hat er anfänglich, so lesen wir es in Lukas 3, 22, ganz klar gewusst, der Jesus ist es. Er hat ja Jesus getauft am Jordan und hat es gesehen. Er hat gesehen, wie der Heilige Geist das Tauben auf den Jesus kommt und hat auch Jesaja 35 gekannt, wo dann das alles noch steht. Wir werden es nachher noch anschauen. Das ist der Gesalbte des Herrn. Auf ihm ruht der Geist. Hey, das ist ihn. Und er hat es nicht nur gesehen, er hat es gehört. Dies ist mein geliebter Sohn, sagt der Vater aus dem Himmel. Also viel klarer kann es doch nicht sein. Er ist der Gesalbte. Christus heisst der Gesalbte. Und er ist der Sohn Gottes. Aber dann ist es anders gekommen. Dann hat er plötzlich das Walten von Gott nicht mehr können verstehen. Es hat ihn völlig irritiert. Was soll jetzt das? Er ist ein sehr mutiger Kämpfer gewesen, so lesen wir in Lukas 3, 19 und 20. Und hat sogar dem Herodes gesagt, was nicht stimmt in seinem Leben. Dass er das im Brüder der Frau ausgespannt hat und vieles andere, wo der Herodes bosget hat. Ja, natürlich, er hat den Weg für Jesus bereiten und hat Buß predigt. Und Buß fängt auch oben an. Schließlich fängt man ein Stecken oben an, verputzen bei den Leiter. Und so muss man da den Herodes, oder? Der kann jetzt nicht ein unmoralischer Landesherr sein über Israel. Der muss auch Buße tun. Aber eben, er ist dann durch das ins Gefängnis gekommen. Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, weiss, dass er in Machaerus war, ist in einer Festung, die jenseits vom Toten Meer ist. Wer Israel kennt, weiss, wo das ungefähr ist. Und so sind Fragen gekommen. Er hat, und das steht alles auch im Lukas-Evangelium, oder? Er hat predigt, in Bildern predigt und gesagt, hey, ihr müsst Buße tun. Sind euch bewusst, Axt ist schon an Baum angelegt und die fruchtlosen, die faulen Bäume, die werden gefällt und die fruchtbaren Bäume lässt man stehen. Und wie ist es jetzt? Er hockt im Gefängnis. Der gute Baum ist gefällt worden und der andere steht noch. Er hat predigt, dass die Spreu vom Weizen getrennt wird. Das hat man früher mit einer Wurfschaufel gemacht und ein bisschen Wind. Und dass der Weizen in die Scheuer gesammelt wird. Natürlich logisch. Und wie ist es jetzt? Er doch als Weizen, als Diener Gottes, ja, der ist ja so schon halb verbrennt, oder? Und der andere, der Herodes, der ist nicht nur in einer Scheuer, sondern in einem Palast, dem geht es gut. Er ist doch eine verkehrte Welt. Er ist nicht mehr rausgekommen. Wieso, dass der Schlechte gut geht und der Gute schlecht geht, so eigentlich. Und dann ist noch mehr dazu gekommen, dass er das Gefühl hat, Jesus hilft anderen, aber ihm hilft er nicht. Er hat eben gehört, was Jesus da für grosse Wunder tut. Und er war ein guter Freund, vielleicht der beste Freund von Jesus. Und hockt im Gefängnis. Und hockt wieder im Gefängnis. Und ich denke, da hat es keine Mindestanforderung für eine Zelle gegeben und sanitäre Einrichtungen. Das dürfen wir uns nicht allzu schön vorstellen. Und doch, Glauben heisst doch, daran zu glauben, dass die Verheißungen aus der Bibel sich erfüllen. Und so hat Jesus auch gesagt, wo er da zu Nazareth predigt, den Jesaja aufschlägt, wir lesen es in Lukas 4, 17 bis 21. Er schlägt den Jesaja auf, liest aus Jesaja 35, wie da Menschen mit Behinderung geheilt werden, Blinde geheilt werden und Gefangene, Unterdrückte, frei werdet. Steht da drin. Und Jesus sagt, das ist jetzt erfüllt. Also eben, dass jetzt Blinde und Gelähmte und Aussätzige, das hat er jetzt gehört. Aber er ist immer noch gefangen. Und immer noch gefangen und Tag für Tag gefangen. Ja, hey, was ist es jetzt? Erfüllt jetzt der Jesus die Verheißung oder hat er es noch gesagt? Er hat es nicht mehr zusammengebracht. Und dann hat er auch gehört, wie Jesus zu Sünder und Zöllner geht, sich sogar von Pharisäern einladen lässt. Man hätte auch ihn können besuchen. Seine Jünger haben ihn besucht und wir wissen ja auch, der Paulus in Rom im Gefängnis, man konnte Besuch überkommen, da hat es Besuchszeiten gegeben. Aber wir wissen nichts davon, dass Jesus jemals den Täufer im Gefängnis besucht hätte. Mit anderen Menschen meint Jesus gut und mit ihm nicht. Es passiert Wunder, aber nicht bei ihm. Was soll das? Und so hat er eine entscheidende Frage gestellt. Bist es du? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Aber einfach, dass wir jetzt spüren, das sind echte Fragen. Und jetzt wollen wir als zweiter Punkt aus dem Stellen ist Zweifel Sünd. Und ich möchte euch aufzeigen, Zweifel ist keine Sünd und Zweifel ist Sünd. Ist Zweifel Sünd? Nein und ja. Was wir schon mal feststellen, dann in der Antwort von Jesus, dass er nicht sagt, schau Täufer, du hast einfach zu wenig Glauben. Wenn du einen ganz grossen Glauben hättest, oder? Dann hättest du die Frage nicht mehr. Du hast es ja doch gehört, dazumal. Also Jesus war mutig genug. Der Jünger im Sturm hat er schon deutsch und deutlich gesagt, ihr Kleingläubigen. Aber dann sagt er es nicht. Der Johannes der Täufer wird zu Gewissheit kommen. Wer Fragen stellt, will zur Gewissheit kommen. Will ja ziemlich viel auf dem Spiel steht. bei ihm, Johannes der Täufer, ist der ganze Lebensauftrag auf dem Spiel gestanden. Hat er sich getäuscht? Hat er gesagt, ich tue den Weg vorbereiten für den Jesus, aber es ist ja gar nicht der Jesus? Dann hat er sein Leben ziemlich in den Sand gesetzt. Wenn wir einfach irgendetwas glauben, wie es die Eltern geglaubt haben, oder wie man es einfach glaubt, wir können unser Leben in den Sand setzen. Nicht einfach nachbeten, was andere vorbeten. Nein, Fragen stellen. Zur Gewissheit kommen. Und wenn wir gewisse Fragen haben, dann schlagen wir die Bibel auf, machen Bibelstudium. Das habe ich x Themen auch gemacht, als ich ins Zweifel gekommen bin. Zu Gewissheit gekommen. Und da unterstützt uns das Wort, das gebraucht wird für Zweifel. Das ist interessant, das Griechische, das Neue Testament ist griechisch geschrieben, kennt eigentlich kein Wort, das nur Zweifel heisst. Das Wort Diakrino heisst eben auch urteilen. Kommt in Matthäus 16, 2 und 3 vor, wo es eigentlich überhaupt nicht um Zweifel geht. Sondern Jesus sagt, bildet euch ein Urteil. Ihr macht das, wenn ihr das Wetter beobachtet, nicht 7-Tags-Prognose, sondern einfach gerade jetzt, für den nächsten Tag haben sie es da können, wie der Himmel aussieht, dann wissen sie, es wird schön oder es wird gewitterig. Und Jesus sagt, hey, fällt euch ein Urteil. Bildet euch ein Urteil über die Zeichen der Zeit. Wo steht man? Also da ist nicht Zweifel, sondern einfach Fragen stellen, nach Antworten suchen, sich ein Urteil bilden. Also Fragen stellen, auch so ganz heftige, bist du der Messias oder ein anderer? Das dürfen wir, das sollen wir, wenn es darum geht, zu Gewissheit zu kommen. Zweifel aber auch an Sünde sein. In Jakobus 1, Vers 8 wird ein anderes Wort gebraucht und das heisst ganz klar in dem Zusammenhang, es ist Schuld. Das Wort, das da mit gespalten übersetzt wird, heisst die Psychos. Man muss nicht gross Griechisch können, also Psychos, das ist ja schon Psychen, oder? Die heisst zwei. Das ist ein Mensch, der hat zwei Psychen, zwei Seelen. Das heisst, er will sich nicht entscheiden. Zwischen dem einen und dem anderen. Die eine Seele sagt, Gott ist treu. Die andere Seele sagt, oder die andere Stimme einem innen, nein, Gott lässt mich im Stich. Der meint es nicht gut mit mir. Und so zu leben, ohne sich zu entscheiden, nie zu entscheiden, vielleicht muss man sich tagtäglich entscheiden. Aber das müsste man eigentlich, sonst ist Sünde. Das Chinesische hat, habe ich mir sagen lassen, ich kann nicht Chinesisch, ein Zeichen dafür, das sind so Bilderschrift, zwei Beine von einem Mensch auf zwei Schiffe, ist Zweifel. Das ist nicht eine so gute Standfläche. Mit dem linken Bein auf dem einen Schiff und mit dem rechten auf dem anderen Schiff, kommt nicht so gut raus. Aber das ist Zweifel. Und so sind wahrscheinlich viele, die sich nicht für Jesus entscheiden, bei dem Zweifel, könnte sie, könnte vielleicht auch nicht sein. Lassen wir einfach so, wir stehen da in der neutralen Zone, da sind wir in der sichersten Zone. Aber sieben, es ist überhaupt keine sichere Zone. Zwei Beine auf zwei Schiffe. Also da müssen wir, wenn wir aus dem Zweifel kommen, wenn wir vor zwei Stimmen in uns hineinstehen, uns entscheiden. Da in dem Jakobusbrief geht es ums Gebet. Gebet und Zweifel passen nicht zusammen. Da sagt die eine Stimme, du, für den Christ ist wichtig beten. Da kommt die andere Stimme, weisst wahrscheinlich, Gebet ist Selbstgespräch. Das nützt eigentlich nichts. Vergüt deine Zeit nicht mit Gebet, das könnte Nonsens sein. Und wenn die gleichberechtigt sind, werden wir nie zu Bettern. Gleich in der Heiligung, das heisst in der Veränderung. Leben nach Gottes Wort. Ja, Gott will die, das habe ich mal gelesen, über Sünde, Sünde tut mir selber nicht gut. Und darum soll ich Sünde lassen. Aber die Welt, nein, nein, also mit Sexualität und Umgang mit Geld und alles, das ist doch okay. Die so eng meinen, die sind krank. Also, wenn dich nicht entscheidest, welche Richtung, welche Stimme, dass das stimmt, kommst du nicht fürsch. Wenn du das Evangelium verbreiten willst und die eine Stimme sagt, Jesus ist der einzige Weg, geh auf den Weg, und die andere, ja, vielleicht gibt es auch einen Buddha und einen Allah. Ich weiss nicht so recht, ich will mich nicht blamieren, sag wieder nichts. Also ich spüre Zweifel, Fragen stellen, um zu Gewissheit zu kommen, ist gut. Das brauchen wir, das sollen wir. Ein eigenes Urteil uns bilden. Aber wenn der Zweifel so ist, dass man uns nicht mehr entscheidet, die Psychos, dann wird es daneben. Gehen wir zum Dritten. Wie hilft nun Jesus, Johannes der Täufer, seine Frage zu überwinden? Seinen Zweifel zu überwinden, seine Frage zu beantworten? Ich lese 20 bis 22 aus Lukas 7. Und die beiden kamen zu Jesus und sagten, Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von bösen Geistern Geplagte heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Er bat den Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Jetzt die Anlehnung an Jesaja 35, die Verheißung. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Wenn man das so liest, ist das keine Antwort. Das ist eigentlich das Gleiche, was jetzt der Johannes der Täufer schon als Spannung in sich hinein hat. Jetzt hat er nochmal gehört, dass Wunder passiert und Jesus hat gesagt, erinnert euch an Jesaja 35, was da alles passiert. Netterweise hat Jesus die Gefangenen, die befreien, da nicht auch noch zitiert. Aber das ist einfach jetzt die Spannung. Der andere wird geholfen, aber ihm nicht. Und es geht immer um die gleiche Verheißung. Jesaja 35. Also was einmal gut ist zur Überwindung von Johannes der Täufer, ist, dass er einfach die Frage stellt. Und man muss bewusst sein, er hat die ehrlich und öffentlich gestellt. Er hat zwei von seinen Jüngern geschickt, das hat er irgendwie müssen, wenn er nicht selber gehen kann, weil er gefangen ist. Aber diesen Jüngern hat er immer vorher erzählt, Jesus, der ist es. Und jetzt sagt er, fragt, ob es vielleicht ein anderer ist. Und dann gehen die Jünger und stellen das in aller Öffentlichkeit. Hey, der Täufer, der da in der Wüste predigt hat und Busse, hat die Frage, bist du es oder bist du es nicht? Also ziemlich eine zentrale Frage. Jetzt wollen wir der Antwort von Jesus, wo scheinbar keine Antwort ist, sondern unterstreicht in dieser Spannung, wo der Johannes der Täufer ist, dem ein bisschen nachgehen, ob man gleich auch da eine Lösung findet. Es ist eigentlich so ein bisschen der Dreischritt, wo der Johannes der Täufer jetzt macht. Ein Dreischritt in unserem Leben, Glaubensleben, Reifung. Am Anfang erleben wir viel mit Jesus. Es scheint uns alles ganz einfach und klar zu sein. Dann kommt eine recht komplizierte Phase und wir haben mehr Fragen als Antworten. Dann wird es wieder einfach. Einfalt werden das. Oder vom einfachen Kindlichen zum Komplexen und zur Einfalt des Dritts. Gehen wir ein bisschen den Weg. Also am Anfang war es einfach, die Taube, die Stimme. Ist ja alles aufgegangen, dann ist nichts mehr aufgegangen. Einfach jetzt der Jesaja 35, oder? Jetzt kommen wir zu dem. was alles in dem Kapitel steht. Da steht eben drin, dass die Blunden gesund werden und was alles drin steht. Ein Sammelsurium. Wie geht man jetzt mit dem um? Was kommt jetzt wie und wann zur Erfüllung? Vers 4, 9 und 10, Jesaja 35. Da steht es mit dem Kapitel auch drin rein, dass der eine kommt zur Vergeltung als Richter, bumm, eben die Axt und Spreu vom Weizen trennen. Aha, wir wissen vielleicht ein bisschen mehr. Aber es ist doch so, wie wenn wir jetzt die Alpen sehen und keine Ahnung haben, wie die Alpen aufgebaut ist. Von weitem her ist das eine Kette. Aber wir wissen schon mal, wenn wir da ein bisschen auf Bergen gekraxelt sind, da geht es immer wieder die Täler dazwischen. Das sind ganz verschiedene Ketten. Also wir wissen, dass Jesus kommt in der Zukunft als Richter. Da steht drin, dass es dann kein Raubtier mehr gibt. Das heisst doch, kein Feind mehr. Es gibt keinen Feind mehr. Und es wird beschrieben, dass die, die an Gott glauben, die haben einfach Freude, ewige Freude. Sie haben keine Sorgen mehr, keine Seufzen mehr. Das ist einfach schon himmlisch, paradiesisch. Aber einfach, wenn ihr das leset, wir haben vielleicht jetzt einen klärteren Blick, weil Jesus schon gekommen ist. Aber das steht alles in einem Kapitel. Und nicht chronologisch, dann und nachher. Also das ist schon ein bisschen verwirrend. Und dann steht eben Löwe. Also es gibt keine Löwe mehr. Nun, ich glaube, in unserem Gebiet hat es sowieso keine Löwe gehabt, oder? Aber das ist, müssen wir ja annehmen, das ist ein Bild. Ist vielleicht blinde geheilt auch ein Bild? Ist vielleicht all die Begriffe, die für Einschränkungen, Behinderung gebraucht werden, auch noch Bilder? Ich denke es. Aber es ist ja auch, wie Jesus sagt, es ist nicht nur geistliche Blindheit und Verblendung, sondern auch physische Heilung. Was ist jetzt was? Also ich spüre, es ist recht komplex, wenn man jetzt Jesaja 35 liest, sich überlegt, was ist jetzt mit Jesus und wo ist das in Erfüllung gegangen? Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Und die führten eigentlich aus dem Komplexen, denen viele Fragen, wie ist, was ist zu verstehen, wieder zur Einfalt. Was ist das Wichtigste? Und das Wichtigste ist Jesus. Und das Wichtigste ist, dass eben Blinde geheilt werden und Lahme können gehen und das zeigt, dass er der Messias ist. Er kommt keine Antwort über auf seine Frage, warum hocke ich im Gefängnis? Aber was er eindeutig soll wissen, Jesus ist der Messias. Wir reden gerne von Wunder. Aber die Bibel sagt immer wieder, bei Jesus sind Wunder und Zeichen. Sie zeigen, dass Jesus der Messias ist. Das müssen wir vielleicht lernen, auch wenn wir leiden. Es geht nicht nur darum, dass es uns besser geht, wenn wir die Evangelien lesen. Weil der Jüngling zu nein, wäre vielleicht besser gewesen, wäre nicht auferstanden. Zweimal sterben, weiß nicht. Also, einfach Wunder sind Zeichen und zeigen, Jesus ist der Messias. Und darauf will jetzt Jesus ihn fokussieren. Heb dich fest. In all dem, wo du nicht verstehst. Es ist Jesus. Und Jesus ist der Messias, der grosse Retter, der grosse Heiland, wo wird neu schaffen und endgültig einen neuen Himmel und eine neue Erde bringen. Es ist Jesus. Das ist die Einfalt. Einfalt ist das Gegenteil von der Vielfalt. Wenn wir die Bibel lesen, Jesaja 35, sind so vielfältige Fragen. Und wir sehen fast irgendwie von lauter Bäumen den Wald nehmen. Und Jesus führt dann zur Einfalt. Und zählt das Schlussvers, Vers 23. Glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Das ist auch ein Bibelvers. glücklich bist, und nicht an Jesus. Jesus ist es. Das ist die Einfalt, dass eines geht um Jesus und nicht irre wirst an ihm, nicht bitter wirst über ihn, sondern einfach in Ehrfurcht kannst sagen, du bist der Messias, mit der einen bist du so umgegangen, mit der anderen anders, aber du hast alle gleich lieb. Du bist gerecht und meinst es mit jedem gleich recht. Das zu lernen. Vom einfachen Kindlichen zum Komplexen, viele Fragen, das dürfen wir haben, wieder zum Einfachen. Und das ist der Weg, wo der Psalmist vom Psalm 73 auch gegangen ist. Der Asaf. Er ist auch ganz Anfang, glaube ich, etwa 10, 12 Vers noch fragen. Wieso geht es den Gottlosen? Der Unmoralische, der Angeber, Grossmäuler, die, die andere unterdrücken, wieso geht es denen so gut und mir so schlecht? Er hat keine Antwort. Aber weiss am Schluss, es geht um Gott. Wen habe ich im Himmel außer dir? Es gibt nur einen lebendigen Gott. Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiss. Wie immer das Leben geht, du bist da. Das ist das Wichtigste, das Zentrale, die Einfalt. Er ist alles, was ich brauche. Und das für immer. Jesus, Gott. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Kannst du das auch zu Gott sagen?